Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ja, heute haben wir das Thema Homöopathie ausgewählt und dazu einen absoluten Experten einladen dürfen, ein Professor, Doktor, ganz herzlich willkommen, Harald Wallach. Schön, dass du da bist, ganz herzlich willkommen bei dir.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. In deinem letzten Lehrstuhl, das in der Europa-Universität in Frankfurt, hast du ja komplementärmedizinische Leistungen ja auch dokumentiert oder Forschungsarbeiten auch unterstützt. Ist da Homöopathie auch ein Thema drin gewesen, dort drin?
Ja, ich habe mich schon lang mit Homöopathie beschäftigt. Damit habe ich eigentlich angefangen, meine Diplomarbeit dazu geschrieben, die 86 publiziert wurde und dann eine homöopathische Arzneimittelprüfung, eine experimentelle Studie als Promotionsarbeit gemacht und eine klinische Studie und verschiedene andere Arzneimittelprüfungen. Damit habe ich mich eigentlich schon lange beschäftigt. Und in diesem Studiengang an der Viadrina, da haben wir vor allem Lehre gemacht, aber eher methodisch bezogen. Also mein Teil ist da eher Methodenlehre gewesen.
Kannst du dir erklären, warum, was jetzt insbesondere in Deutschland sehr viel darüber geschrieben wird, dass man Homöopathie abschaffen müsste oder zumindest verbieten müsste in Deutschland?
Naja, ich beobachte schon seit ungefähr 2005, würde ich mal sagen, 2006, so eine aufkeimende, ich würde mal sagen, Skeptikeraktion gegen die Homöopathie. Dazu muss man verstehen, es gibt in Amerika, aber auch in Europa und in Deutschland relativ aggressiv auftretende Skeptikergruppierungen, die sich, ich würde jetzt mal sagen, im weitesten Sinne einem rationalistisch-wissenschaftlichen Weltsystem verschrieben haben, als, ich würde jetzt mal sagen, als Hintergrundtheorie oder als Weltanschauungsmodell. Und in so einem Modell ist natürlich ein Konzept wie die Homöopathie, das behauptet, Heilungen mit Substanzen zu erzeugen, wo keine nachweisbaren Spuren von Molekülen mehr drin sind, so ein Stein des Anstoßes. Und das ist mal, ich würde sagen, eine weltanschauliche Geschichte auf der einen Seite. Das passt den Leuten nicht und sie verstehen nicht, wie das funktioniert. Das funktioniert auch, ist auch schwer integrierbar in das gängige Modell von Medizin, wo alles über mechanische Interaktionen von Rezeptoren und Molekülen passiert. Da passt Homöopathie einfach nicht rein. Das ist irgendwie so eine Art geistesgeschichtliches Fossil in diesem Medizinsystem und deswegen wird es attackiert. Das ist mal so eine Seite, die ich wahrnehme. Aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wir möglicherweise so eine Art Macht- und Interessenskampf im Gesundheitswesen sehen. Weil Gesundheitswirtschaft ist immerhin der größte Wirtschaftszweig in unseren westlichen Ländern. Also in Deutschland ist der Gesamtumsatz des Gesundheitswesens, also ärztliche Dienstleistungen, Medikamente, Medizinprodukte, größer als jede andere Industrie, größer als die Autoindustrie. Und das will was heißen. Ne? Das bedeutet, wer sich in dem Sektor ausbreiten kann oder verbreitern kann, der macht natürlich dickere Gewinne als derjenige, der draußen ist, ist ja logisch. Und ich würde mal sagen, die Homöopathie ist als Heilmethode in der Praxis durchaus sehr erfolgreich. Und wer sich in diesem System wohlfühlt, der nimmt ganz einfach weniger Medikamente. Das ist relativ gut dokumentiert.
Die Aussage gab vorher von dir über Homöopathie, darf ich noch was nachfragen? Gibt es wissenschaftliche berechtigte Zweifel, dass Homöopathie nicht funktionieren darf und kann? Oder ist es eigentlich schon gut belegt, dass es funktioniert?
Also wissenschaftliche Fakten, oder drehen wir den Spieß mal so um, ein wissenschaftliches Faktum ist immer ein empirischer Befund zusammen mit einem theoretischen Verständnis. Mhm. Ja? Theoretisches Verständnis alleine ist irrelevant, empirische Beobachtungen alleine sind auch irrelevant. Deswegen ist ein wissenschaftliches Faktum immer beides. Und wenn man das zusammennimmt, dann muss man sagen, verstehen wir nicht, was da los ist. Und da haben wir keine Fakten zur Homöopathie im Sinne von akzeptierten Dingen. Und deswegen ist es, glaube ich, durchaus verständlich, dass Leute sagen, da gibt es zu wenig wissenschaftliche Belege. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt nur mal auf die Empirie schaut, also auf die Studien, auf die doppelblind kontrollierten, placebo-kontrollierten Studien, auf die Dokumentationen von Fällen, dann haben wir durchaus ausreichend viele Daten, um zu sagen, da passiert irgendwas, was nicht passieren würde, wenn das nur Placebo wäre. Ja? Das Problem ist daher, glaube ich, gar nicht so sehr die Abwesenheit von empirischen Befunden, wie das immer suggeriert wird, sondern was das Problem ist, ist, dass wir diese Befunde nicht verstehen. Wir wissen nicht, wie wir diese Befunde mit einem theoretischen Modell so unterfüttern sollen, dass wir sagen, aha, jetzt haben wir ein wissenschaftliches Faktum. Das ist das Problem. Ja? Und auf dieses Problem weisen Skeptiker und Zweifler zu Recht hin, das stimmt, das ist so. Ja? Da würde ich jetzt aber sagen, diese Situation ist die, die wir im Normalfall einer wissenschaftlichen Anomalie zusprechen. Ja? Wir sagen, da haben wir Befunde, die passen mit keinem der von uns favorisierten Modelle zusammen. Da gibt es kein theoretisches Verständnis dafür und deswegen haben wir keinen wissenschaftlichen Konsens drüber. Das heißt aber nicht, dass das wissenschaftlich nicht fundiert ist. Das heißt auch nicht, dass es wissenschaftlich nicht grundlegend akzeptabel wäre. Das heißt nur, wir können es im Moment nicht verstehen und integrieren. Und jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich kann einen wissenschaftstheoretisch fundamentalistischen Standpunkt einnehmen und sagen, mit dem jetzigen Modell passt es nicht zusammen, also gehört es raus. Das ist der Standpunkt der Skeptiker-Community. Den halte ich erstens für töricht und zweitens für faktisch für falsch. Weil wissenschaftshistorisch ist es immer noch so gewesen, dass immer nur dann, wenn wir Anomalien ernst nehmen, wir einen Fortschritt gemacht haben. Also wäre eigentlich der richtige Standpunkt zu sagen, wir müssen uns um diese Anomalie kümmern, damit wir sie verstehen, mhm, und müssen entsprechende Forschung betreiben, damit wir stärker zum Kern dessen kommen, was da eigentlich passiert. Mhm. Wir müssen zum Beispiel mehr Gesundheitssystemforschung betreiben, um mal zu sehen, was passiert, wenn sich Patienten, sagen wir mal, 3 Jahre lang homöopathisch behandeln lassen. Was machen die da alles? Nehmen die mehr Medikamente, nehmen die weniger Medikamente? Sind sie vom Gesundheitszustand besser als Leute, die sich konventionell behandeln lassen? Solche Dinge müssten wir eigentlich wissen, haben wir aber keine Daten dazu. Wir haben Daten zur Versorgung und dazu, wie es Patienten, die zu einem homöopathischen Arzt gehen, wie es denen geht. Und das sieht man, in 60-70% der Fälle haben die sehr gute Erfolge, brauchen auch hinterher keine Behandlung mehr. Und das ist die Basis dessen, was ich vorher gesagt habe. Deswegen ist Homöopathie unter Umständen auch eine Bedrohung für die dominanten Strukturen in der Medizin. Mhm. Ja,
ich möchte gerne in diese Anomalie nochmals eintauchen, aber vorher noch eine andere Sichtweise darstellen. Ich habe auch gehört, man will Homöopathie in Deutschland verbieten, weil man unter Umständen ein Patient sich nicht ordentlich behandeln lässt und deshalb in diese...
Ja, aber das ist ein rein ideologisches Argument, dafür gibt es überhaupt keine Daten. Mhm. Und alle Daten, die es gibt, zeigen, dass das nicht der Fall ist. Ja, es gibt den einen oder anderen Fall, aber den gibt es ja überall. Ja, ich kann auch in der konventionellen Medizin auf den einen oder anderen Fall deuten und sagen, ja, der wurde da falsch behandelt und ist dann gestorben. Deswegen würde ich nicht sagen, wir schaffen die Medizin ab. Ja,
ist wie immer so, man sucht das Haar aus der Suppe und haut drauf
herum. Ja, also das ist einfach eine rein ideologische Behauptung, die durch nichts, aber auch gar nichts faktisch belegt ist.
Gut, dann möchte ich gerne wirklich in diese Anomalie rein. Ich meine, jede Hausfrau zu Hause, die ein Kind hat und ein Kind erlebt hat, das die Zähne kriegt und Schmerzen hat, hat doch diese homöopathischen Globuli-Kügel genommen, hat immer gewirkt, die Kinder waren beruhigt.
Meistens.
Auch in der Schweiz ist Homöopathie gut angesehen. Wir haben sie ja auch in der Versicherungsleistungen drin. Da sind wir wirklich sehr stolz darauf in der Schweiz. Mhm. Aber was wirkt denn eigentlich wirklich in einem Homöopathie?
Keine Ahnung.
Das keine war Ahnung. Jetzt eine Antwort.
Echt? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich meine, man kann es jetzt analysieren von dem, was da sozusagen abläuft. Das müssen die Symptome des Patienten mit den Symptomen im Arzneimittelbild optimal passen. Dann kann man erwarten, dass sich eine Verbesserung einstellt. Und das wird meiner Einschätzung nach und so wie ich die Daten lese, ungefähr in 80% der Fällen der Fall sein. aber auch nicht in 100%. Das ist eben das Interessante. Ja? Das ist kein Schalter, den man umlegt und dann funktioniert es immer. Meistens, und es funktioniert meistens zuverlässig. Aber warum? Weiß kein Mensch. Ich meine, bei diesen tiefen Potenzen, da sind durchaus noch Moleküle der Ausgangssubstanz da. Da kann man so ein, ich würde mal sagen, phytotherapeutisches Argument aufbauen und sagen, da sind ein paar Moleküle da, die regen das System an, das führt zu Eigenregulationen. Und das kann man durchaus unter Umständen auch mal konventionell verstehen. Es gibt ja auch in der konventionellen Physiologie und Pharmakologie sogenannte Hormesis-Effekte, das sind Umkehreffekte. Ne? Also dass zum Beispiel Substanzen, die in einer niedrigen Dosis verwendet werden, andere Effekte haben als die, die in einer hohen Dosis verwendet werden. Das kennen wir aus der Alltagspharmakologie. Wenn wir ein bisschen Kaffee trinken, werden wir wach. Wenn wir zu viel Kaffee trinken, dann werden wir total überschüssig. Und wenn wir noch mehr trinken, dann fallen wir um. Ja? Also so, das ist ein Hormesis-Effekt. Also nicht lineare Effekte von unterschiedlichen Dosen. Und sowas könnte man für die niedrigen Potenzen homöopathische Arzneien durchaus verwenden, um das zu verstehen. Aber das hört dann auf, wenn wir homöopathische Potenzen über D24 oder C12 verwenden, weil da sind statistisch gesehen keine Moleküle der Ausgangssubstanz mehr drin. Und da wird es dann sehr schwierig mit dem Verständnis. Und ich habe null Ahnung, wie das funktioniert. Ich finde auch diese ganzen Modelle, die dann Homöopathen oft aus dem Sack zaubern mit Informationen, die da das konserviert werden, oder Feldern, das halte ich alles für Unfug, ehrlich
also
gesagt.
Also ist das nicht dokumentiert, dass die Information wirkt?
Ja, es gibt immer wieder Studien. Aber
oder die Frequenz wirkt, oder was ich auch gehört habe, Ordnungsfelder.
Ja, das sind alles Erklärungsversuche, die sind... Kann man ja machen, aber man muss sich darüber im Klaren sein, das sind keine wissenschaftlichen Theorien, das sind Narrative, das sind Geschichten, die man sich erzählt, um plausibel zu machen, wie das funktionieren kann. Und in bestimmten Kulturen, in denen diese Geschichten akzeptiert werden, da ist es auch gut. Ja? Wir haben eine Wissenschaftskultur, da werden Geschichten über Moleküle akzeptiert. Und da funktioniert nur das, wo ich nachweisen kann, dass ein Molekül einen Rezeptor ansteuert, blockt oder freigibt oder was auch immer. Und in der Kultur, wo diese Narrative funktionieren, da muss ich eben zeigen können, dass Moleküle vorhanden sind. Und unsere Mainstream-Kultur, die ist eben so. Und die Homöopathie passt da nicht rein. Mhm. Aber jetzt eine andere Geschichte zu erzählen von Feldern oder von Informationsdingern oder was weiß ich, das finde ich auch nicht eine sonderlich kluge Idee, weil dann erzeugt man einfach ein Gegennarrativ, das nie eine Chance haben wird, gegen das Hauptnarrativ aufzukommen. Das Einzige, was funktionieren kann, ist, innerhalb des momentan akzeptierten Kontexts so weit weiter zu forschen, um zu verstehen, was da passiert. Und vielleicht kommen wir irgendwann mal an ein Verständnis.
Wenn ich jetzt nochmals in die Quantenphysik eintauche und dort den Beobachtereffekt, war ja heute auch Wissenschaft darstellt, kann Homöopathie auch eine Wirkung haben, weil der Beobachter dahinter steckt?
Möglicherweise. Also ich halte sowieso die Versuche, die versuchen, Homöopathie auf einem quantenanalogen Formalismus zu analysieren, die besten. Also das ist ja der Weg, den ich gegangen bin. Ich habe versucht, so ein Modell zu konstruieren. Und wenn man das durchdekliniert, dann merkt man, das funktioniert durchaus. Es ist ein bisschen kompliziert und man muss dazu verschiedene Annahmen treffen. Aber das würde mindestens einen Teil der komischen empirischen Signaturen verstehbar machen, die wir sehen. Ja? Das ist denkbar, aber im Moment nicht so wahnsinnig leicht vermittelbar, weil dazu müsste man erst zeigen, dass eine Erweiterung des Quantenformalismus eine sinnvolle Prozedur ist. Da sehe ich Anzeichen in der Wissenschaft, weil wir in der Psychologie zum Beispiel, in der Kognitionsforschung durchaus Bereiche haben, in denen Quantenformalismen angewandt werden, um empirische Ergebnisse zu verstehen. Und von daher könnte es sein, dass im Lauf der nächsten 10, 20 Jahre das Verständnis wächst, dass wir nicht nur im Bereich der Materie, also im Bereich der kleinsten Bausteine der Welt, sondern auch in anderen Systemen so ähnliche Strukturen vorfinden. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Das ist nicht einfach so, dass irgendwelche Quantenprozesse sich nach oben weiterpflanzen, sondern dass möglicherweise ähnliche Systemstrukturen entstehen, die es notwendig machen, dass man einen Quantenformalismus anwendet. Und wenn dieses Denken allgemeiner akzeptabel wird, dann lässt sich auch die Homöopathie so analysieren, aber erst dann. Und dann brauche ich auch keine Felder und dann brauche ich keine abstrusen Teilchen und dann brauche ich keine informationskonservierenden Modelle. Dann würde ich wahrscheinlich einfach sehen, dass es ausreicht, dass ich eine bildhafte Entsprechung des Arzneimittelbildes mit dem Symptombild über eine symbolische Verbindung, nämlich das Arzneimittel, zusammenbringe. Und dann entsteht der Heilprozess. So wäre meine Analyse jetzt mal ganz grob gesprochen.
Wenn ich jetzt dieses Bild, das du gerade gezeichnet hast, jetzt rübermünze auf zum Beispiel, ein krasses Beispiel, eine Zigarettenpackung mit Totenkopf drauf. Hier habe ich ein homöopathisches Produkt, das eine positive Wirkung haben müsste, und hier habe ich eine Zigarettenpackung mit einem Totenkopf. Da passiert doch auch extrem was.
Klar, natürlich. Also das ist was Ähnliches, weil ich da sozusagen, ich nenne es mal eine semiotische Verbindung habe. Die Semiotik ist die Wissenschaft von den Zeichen, also wie wir Zeichen sehen, interpretieren, verstehen, welche Einflüsse sie auf unseren Geist haben, was das macht. Und die Semiotik ist immer eine Disziplin gewesen. Darauf hat der verstorbene Psychosomatiker Tore von Uexküll immer wieder hingewiesen, die diese deterministische einstellige oder zweistellige Relation von Ursache-Wirkung aufbricht in eine dreistellige Relation von Gegenstand, Zeichen und der Bedeutung dieses Zeichens. Das ist also eine dreistellige Relation. Dadurch wird sozusagen die Ursächlichkeit aufgebrochen und es entsteht eine Zeichenwirklichkeit. Das, was wir bei dem Totenkopf auf der Zigarettenpackung sehen, ist eine Zeichenwirklichkeit. Ja? Der Mensch, der das kauft und sieht, der nimmt ein Zeichen wahr. Je nachdem, wie stark er auf sowas anspricht, wird dieses die eine oder die andere Wirkung haben. Beim einen wird es vielleicht abschreckend wirken, beim anderen wird es eine ganz andere Wirkung haben. Ja? Für den einen ist es vielleicht eine Verhinderung, eine Zigarettenpackung zu kaufen, beim anderen löst vielleicht Reaktanz aus, jetzt erst recht. Ja? Das heißt, dieses Zeichen, Bild von irgendeinem nekrösen Gewebe auf der Zigarettenpackung, ist ein Zeichen, das sehr, sehr unterschiedliche Wirkungen auf den Empfänger hat, je nachdem, welchem Zustand dieser Empfänger ist. Es ist also keine Ursache, sondern es ist eine Zeichenwirklichkeit. Und so ähnlich ist es wahrscheinlich im Bereich der Homöopathie auch. Wir müssen das als Zeichen verstehen, dass eine bestimmte Wirkung entfaltet, vorausgesetzt, es ist eine bestimmte Empfänglichkeit für dieses Zeichen da. Ja, wenn Sie zum Beispiel, wenn wir, sagen wir mal, nach China gehen und sehen irgendein chinesisches Schriftzeichen und haben null Ahnung von Chinesisch, dann ist es für uns ein nicht existentes Zeichen, weil wir gar nicht wissen, wie wir es lesen sollen. Wenn wir aber Chinesisch können und das Zeichen heißt vielleicht, hier nicht weitergehen, es wird geschossen, dann hat das eine ganz andere Wirkung auf uns. Ja? Insofern ist bei einem Zeichen immer zu berücksichtigen, wie ist die Empfänglichkeit des Empfängers des Zeichens dafür?
Das habe ich schon verstanden. Aber was ist mit dem großen, mächtigen Unterbewusstsein, der dieses Bild jetzt wahrnimmt und verarbeiten muss?
Das kommt dann natürlich noch dazu, weil wir müssen, um die Wirkung dieses Zeichens zu verstehen, natürlich theoretisch die gesamte Empfängerlandschaft analysieren, ja, die Geschichte dieses Menschen, wie groß ist seine Angst, wie groß ist seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Angst, wie groß ist die Art und Weise, wie er sich gegenüber dem System stellt. All das müssten wir verstehen, um die Wirkung dieses Bildes zu analysieren, ja. Das spielt natürlich eine Rolle. Und es dürfte im Bereich der Homöopathie nicht anders sein, dass da sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle spielen. Genetische Empfänglichkeit, die Geschichte der Krankheit und, die Basis dafür darstellt, wie dieses Zeichen, nämlich das homöopathische Arzneimittel, in diesem Fall wirkt.
Und das ist dann auch die Erklärung, dass der eine sehr schnell reagiert und der andere vielleicht gar nicht reagiert?
Möglicherweise, ja, möglicherweise. Also ich glaube, die Passung ist sehr zentral Und vielleicht ist auch zentral, was im Geist des Homöopathen währenddessen passiert, ja, dass er sozusagen so eine Einsicht hat, das ist das richtige Arzneimittel, das, was er an unbewussten Signalen vermittelt, das ist all das, was wir normalerweise unter dem Stichwort Placebo-Effekt verhandeln. Das finde ich aber ein sehr unglückliches Wort, weil das immer so was Negatives suggeriert. Na, ja. Eigentlich müssten wir das als Selbstheilungseffekt titulieren. Ja. Und da kann durchaus sein, dass das Verständnis des Homöopathen für den Fall des Patienten, die Einsicht, was da zentral ist, welches sind denn die wichtigsten Elemente in der Krankheitsgeschichte und jetzt habe ich ein Arzneimittel, das deckt das ab. All das zusammen führt ja zu einem Konglomerat von klassisch-psychologischen Effekten. Ja, der Patient empfindet Entspannung, er fühlt sich verstanden, die Angst geht weg. All das sind klassisch psychologische Prozesse, die können wir verstehen und möglicherweise kommt dann eben noch was dazu, was wir nicht verstehen. Mhm. Und dieses klassische, und ich nenne es jetzt mal nicht klassische, nicht verstandene, das geht so eine Art synergistische Verbindung ein, ja, und wird dadurch eben stärker. Mhm. Und es ist eben nicht nur ein additiver Effekt, also Arzneimittel plus Psychologie ist gleich Effekt, sondern es ist ein synergistischer Effekt, also wenn man so will, ein multiplikativer Effekt.
Und nur weil wir es nicht verstehen, heißt das nicht, dass es nicht von großer Bedeutung ist.
Ja, das kommt noch dazu. Also Verständnis ist zwar immer schön, wenn man hat, aber es gibt Beispiele von vielen Dingen, die wir nicht verstanden haben und lange angewandt haben, bis wir verstanden haben. Ja. Der Klassiker ist Aspirin. Das wurde ganz lang verwendet, ohne dass wir überhaupt eine Ahnung hatten, was es macht, bis man dann mal verstanden hat, dass es in das Entzündungssystem eingreift, dass es blutverdünnende Eigenschaften hat, bla bla bla. Das sind alles Erkenntnisse, die kommen aus den letzten, weiß nicht, 20, 30 Jahren oder so. Aber verwendet man, hat man es schon über 100 Jahre. Also diese Idee, man könne was nur verwenden, wenn man verstanden hat, wie es funktioniert, die ist völlig aberwitzig, historisch und sachlich. Das stimmt überhaupt nicht, ja. Und deswegen gibt es auch keinen Grund zu sagen, wir können die Homöopathie nicht verwenden, weil wir sie nicht verstehen. Es gibt höchstens einen ideologischen Grund, weil sie uns nicht in den Kram passt. À la Bonheur, dann sollte man das sagen. Und es gibt einen wirtschaftlichen Grund, weil sie uns Patienten wegfrisst, auf gut Deutsch. Und das spielt, glaube ich, noch eine große Rolle.
Was hat für dich Homöopathie für einen Stellenwert, wenn du jetzt irgendwie medizinisch angeschlagen wärst?
Also ich habe in meiner Historie für mich selber immer homöopathische Arzneimittel verwendet. Also teilweise habe ich sie mir selber für mich zusammengesucht, aber meine Erfahrung ist, dass es besser funktioniert, wenn ich jemanden frage und wenn jemand anderer das für mich aussucht. Das hat dann unterschiedliche Gründe. Und ich habe damit eigentlich bis jetzt in aller Regel sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe sie auch bei meinen Kindern angewandt, als die klein waren und habe eigentlich immer gesehen, funktioniert in der Regel gut, nicht immer, aber in der Regel. Ich würde jetzt mal sagen, 80% oder so hat gut funktioniert. Und ansonsten bin ich ja kein Therapeut und habe nicht so wahnsinnig viel Erfahrung, aber ich sehe es an anderen Leuten, ich sehe es an der Literatur, ich sehe es an dem, was mir Menschen so berichten. Ich sehe keinen Grund, warum man die Homöopathie aus wissenschaftlichen Motiven abschaffen oder ausgrenzen sollte. Den einzigen Grund, den ich sehe, wäre, mehr vernünftige Forschung zu machen. Das wäre eigentlich ein Argument, weil wir zu wenig Systemforschung haben in dem Bereich.
Homöopathie, ist das historisch gewachsen? Gibt es das irgendwie schon 200-300 Jahre oder so, 1000, 2000?
Ja, das ist, hängt davon ab, wie man sieht. Die Grundlage der Homöopathie ist ja das Ähnlichkeitsprinzip. Samuel Hahnemann, der Begründer der Homöopathie, der hat 1796 diesen berühmten Text geschrieben, in dem er eben die Anwendung eines neuen Heilprinzips fordert, wobei er damals schon wusste, das ist nicht neu, Ähnliches mit ähnlichem Heilen, so wie er das formuliert hat, ist ein uralter Bestand der westlichen Medizin. Der geht eigentlich zurück auf den Mythos von Telephos. Das ist ein Mythos, der bei Euripides, da gibt es ein Fragment dazu, beschrieben wird und der wohl vorhomerisch ist. Also die Telephos-Geschichte spielt, bevor die Griechen nach Troja kommen. Ja, die Griechen sind ja nicht gleich nach Troja gekommen, sind ein bisschen rumgegurkt, die hatten keine richtigen Karten, sind erst ein bisschen weiter südlich gelandet und haben dort so ein Handgemenge mit den dort ansässigen Mysiern gehabt. Die haben sich also ein bisschen bekriegt und der König der Mysier, Telephos, wurde vom Speer des Achilles verwundet. Er hat dann eine Wunde gehabt, die hat so vor sich hingeschwert und wusste nicht so genau, was er machen soll. Und was macht der Grieche der damaligen Zeit, wenn er nicht weiß, was er tun soll? Er geht zur Pythia, genau. Er hat gesagt, er hat jemanden hingeschickt, der fragen sollte, was soll ich machen? Und die Pythia hat wie immer einen ziemlich schlauen Satz gesagt, Hotrosas kai easetai, der, der die Wunde schlug, wird sie wieder heilen. Das ist der Ursprung des Ähnlichkeitsmythos oder des Ähnlichkeitsgesetzes im Westen. Und was dann aktuell passiert ist, war, dass der Telephos zum Lager des Achilles geschickt hat und dann hat man den Speer gebracht und im Mythos ist es der schlaue Odysseus, der den Speer nimmt und den Rost der Lanze in die Wunde schabt und dadurch wird sie wieder heil. Das ist also die Ursache oder der Urgrund des Ähnlichkeitsmythos im Westen bei uns und so ging es auch in die hippokratische Medizin ein und der alte Paracelsus hat es dann wieder ausgebuddelt und Hahnemann war derjenige, der dann eben 1796 dieses Prinzip sozusagen zu einem therapeutischen Prinzip erhoben hat, weil er eine Anwendungsmöglichkeit gefunden hat. Und die Anwendungsmöglichkeit war die die Arzneimittelprüfung am Gesunden. Mhm. Er hat den Gesunden Arzneistoffe gegeben und geguckt, was machen die dort. Mhm. Also die Symptome aufgeschrieben, so Vergiftungssymptome, wenn man so will. Ne? Ja. Und diese Vergiftungssymptome, die führen dann eben zur Arzneimittellehre.
Total spannend. Ich danke ganz herzlich und ich sage einfach, wenn sich etwas über Hunderte von Jahren halten kann, kann es ja nicht falsch sein. Wer hätte sich's nicht bewährt, wäre schon lange nicht mehr von Generation zu Generation weitergegeben worden, denke ich.
Ja, davon können wir ausgehen und dafür gibt es auch manche Beispiele.
Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Harald Wallach. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist mir eine Freude gewesen, Ihnen etwas über Homöopathie erklären zu dürfen, darstellen zu dürfen und eben mit dem wunderbaren Fazit vom Dr. Wallach, warum funktioniert's? Wir wissen es nicht. Nur, dass es tut, das wissen wir. Aber nicht immer gleich und bei jedem gleich, sondern es ist einfach andere Gesetze, die da wirken. Aber es tut was. Und in dem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen, fürs Weiterteilen dieser Sendung. Danke für alles. Machen Sie es gut. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.